läuft das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Überwältigt von der tiefen Trauer am Ort des Grauens selbst. So würdigen Überlebende und Angehörige die Opfer am 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Damit willkommen zu den Tagesthemen an diesem besonderen Datum. Wohl kein Ort, kein Begriff steht so für das Unbegreifliche, für das Grauen des Holocaust wie dieses KZ. Die Todesfabrik des nationalsozialistischen Wahns, in der die Deutschen das Vernichten, das methodische Morden perfide perfektionierten, ist zum Synonym für den Holocaust geworden. Im besetzten Polen hatten die Nazis 6 Vernichtungslager gebaut, das größte nahe Krakau. Es gehört zum Konzentrationslager Auschwitz. Der Komplex bestand aus 3 Teilen, dem Stammlager Auschwitz, dem Arbeitslager Monowitz und dem Vernichtungslager Birkenau. 1942 hatte Hitler Deutschland begonnen, Juden aus ganz Europa nach Auschwitz zu deportieren. 80% etwa von ihnen wurden sofort nach Ankunft in die Gaskammern geschickt. Mehr als 1 Million Juden wurden ermordet, aber auch Sinti und Roma, Homosexuelle und politische Häftlinge. Mit dem Vormarsch der Roten Armee begannen im Herbst 1944 die Todesmärsche dann. Zehntausende Häftlinge wurden Richtung Westen getrieben, nur einige tausend Menschen blieben zurück. Sie wurden am 27. Januar 1945, heute vor genau 80 Jahren, von sowjetischen Truppen befreit. Und genau dort fand zu diesem Jubiläum heute die große Gedenk- und Mahnfeier statt, mit Staatsgästen aus aller Welt, vor allem aber mit Überlebenden des Holocaust, wie Gret von Petersdorf berichtet.
Das Tor von Auschwitz-Birkenau. Heute bei der Gedenkfeier sieht es geradezu anheimelnd aus. Und es ist doch das Tor des Grauens. Für diejenigen, die hier ankamen, bedeutete es fast immer den Tod. Die Feier findet unter einem Riesenzelt statt. Ein Grund, die wenigen Überlebenden, die es noch gibt, sollen hier in Auschwitz nicht frieren. Auf keinen Fall nie wieder. Eine der Überlebenden ist Tova Friedmann. Als fast 6-Jährige wurde sie mit ihrer Mutter nach Auschwitz deportiert. Sie erinnert sich an alles, wie sie beim Zählappell geschlagen wurde, an den furchterregenden Rauch, an die Schäferhunde. Dass sie überlebte, wohl nur ein Zufall. Ich stand da und sah hilflos zu, wie kleine Mädchen aus der Nachbarbaracke zur Gaskammer gingen. Zitternd, weinend, nur in Lumpen gekleidet. Manche liefen barfuß im Schnee. Wird meine Baracke die nächste sein? Das fragte ich mich im Stillen. Als die Soldaten der Roten Armee das Konzentrations- und Vernichtungslager befreiten, erblickten sie Unbeschreibliches. Todkranke, ausgemergelte Menschen, unzählige Leichen, Mauerreste von Krematorien, Menschenasche. Ein Junge zeigt, wie seine Zehen abgefroren sind. Ein Ort des Massenmordes, verübt von den Deutschen. Erinnern und Verantwortung für die Verbrechen, da wird es keinen Schlussstrich geben, verspricht der Bundespräsident. Fast die gesamte deutsche Regierung ist nach Auschwitz gekommen.
Auschwitz steht für millionenfachen Mord, der von Deutschen geplant und akribisch vorbereitet wurde. Auschwitz steht für die Monstrosität eines beispiellosen Menschheitsverbrechens, für Tod, für unfassbares Leid.
Er warnt auch vor einem aktuell erstarkenden Antisemitismus. Und auch von den Überlebenden kommt mehrmals die Warnung vor zunehmender Intoleranz, vor antidemokratischen Strömungen. Es ist auch ein Appell an die Staatsgäste. Leon Weintraub ist 99 Jahre alt. Seine Mutter starb in Auschwitz. Er versteckte sich in einem Gefangenentransport, der Auschwitz verließ. So überlebte er. Seid aufmerksam und wachsam. Wir Überlebende wissen, was passieren kann, wenn man als fremd angesehen wird, wie man deshalb verfolgt wird. Wir haben es an unserer eigenen Haut erfahren. Auschwitz bleibt unbegreiflich.
Noch leben Menschen, die das Grauen damals persönlich miterleben mussten und davon berichten können, als Mahnung an heutige Generationen. Doch für die allermeisten Holocaust-Überlebenden könnte dieser 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz der letzte große runde Jahrestag gewesen sein. Doch wenn sie in absehbarer Zukunft nicht mehr sind, wer hält dann die Erinnerung hoch? Dann kommt den Habseligkeiten der Opfer eine noch größere Bedeutung zu. Berge von Koffern, von Schuhen, persönlichen Gegenständen. Hinter jedem dieser stummen Zeugen steht eine Lebensgeschichte. Zu versuchen, sie zu erzählen, das Unfassbare zu bewahren. Über diese Aufgabe berichtet Anke Hahn.
Es ist ein Kinderschuh. Er ist kaputt, die Sohle fehlt und doch erzählt er eine Geschichte. Die Geschichte eines Kindes, das ermordet wurde. Martin Noras in der Konservierungswerkstatt von Auschwitz sorgt dafür, dass diese Geschichte noch möglichst lange zu sehen ist. Wir behandeln die Schuhe als Beweise für Verbrechen. Wir behandeln sie oft als die einzigen Spuren von Menschen, die ansonsten spurlos umgekommen sind. 11.000 Schuhe oder was davon übrig ist, müssen hier erhalten werden. Mit viel Aufwand, denn sie sind ja mindestens 80 Jahre alt. Nichts davon liegt im Depot. Fast alles wird ausgestellt. Es soll Zeugnis abgeben. Zu allen Schuhen haben Menschen gehört, die hier ermordet wurden. Das berührt.
Ich habe eben ein kleines Kind und die Schuhe hätten halt meinem Sohn gepasst. Also ja, also es hat weh.
Koffer, Kleidung, Schuhe oder Geschirr, alles wurde den Häftlingen abgenommen, als sie das Lager betraten. Ihnen wurden auch die Haare geschoren.
Auch wenn ich jetzt Teile gesehen habe, wie die Schuhe, die Haare, die überall rumlagen oder auch Prothesen, wo man sich dachte, das war eine Person, die gelebt hat und jetzt überhaupt nicht mehr da ist, war das für mich schon ein herzzerbrechender Moment.
Auch Martin Noras in der Konservierungswerkstatt fühlt sich den Menschen verbunden, denen die Schuhe gehörten. Manchmal gelingt es ihm sogar, den Ermordeten wieder einen Namen zu geben. Bei jedem Schuh suchen wir nach Spuren seines Besitzers, nach Inschriften und einigen Fragmenten von Dokumenten. Denn das kam tatsächlich schon vor, dass solche Sachen gefunden wurden. 130 Mitarbeiter hat die Konservierungswerkstatt. Allen hier ist bewusst, dass ihre Arbeit immer wichtiger wird. Denn die Habseligkeiten der Opfer werden bald die Rolle übernehmen müssen, die bisher die Überlebenden des Lagers erfüllt haben. Sie müssen von den Verbrechen von Auschwitz erzählen. Noch sind die Überlebenden unsere wichtigsten Zeugen, aber wir wissen, dass sie eines Tages von uns gehen werden. Und was wird von ihnen übrig bleiben? Diese Gegenstände werden bleiben. Deshalb arbeiten sie hier an Bekleidung, Schuhen, Koffern, Tag für Tag, Jahr für Jahr, um die Erinnerung an die Menschen zu erhalten, denen in Auschwitz auf grausame Weise das Leben genommen wurde.
Der Aufgabe, das Unfassbare zu bewahren, damit es nicht vergessen wird. Diese Aufgabe hat sich auch der Mann verschrieben, der übermorgen bei der offiziellen Holocaust-Gedenkfeier im Deutschen Bundestag sprechen wird. Roman Schwarzmann hat selbst den Holocaust überlebt als kleiner Junge im Ghetto von Berschat in der Ukraine. Der heute 88-Jährige lebt in der ukrainischen Hafenstadt Odessa. Er ist dort einer der letzten noch lebenden jüdischen Zeitzeugen. Und ich hatte die Gelegenheit, mit ihm vor der Sendung folgendes Gespräch zu führen. Guten Tag, Herr Schwarzmann.
Guten Tag.
Herr Schwarzmann, Sie haben sich das Gedenken an die Opfer des Holocaust zur Lebensaufgabe gemacht. Wie schwierig ist es heutzutage, diese mahnende Erinnerung aufrechtzuerhalten?
Das Gedenken an die Opfer des Holocaust, das ist jetzt ein Teil meines Lebens. Das ist die Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Das Gedenken an die Millionen Menschen zu erhalten, die davon nicht mehr berichten können, weil sie nicht mehr unter uns sind. Und als die Ukraine im Jahr 1990 ein unabhängiger Staat wurde, da haben wir die internationale Vereinigung der ehemaligen Ghetto- und Konzentrationslager-Insassen gegründet und haben sehr aktiv am Erhalt des Gedenkens gearbeitet. Das heißt, wir haben die Orte der Massenvernichtung von Juden auf dem Gebiet der Ukraine gesucht und gefunden, vorwiegend in den südlichen Städten. Und wir haben Denkmäler für die Holocaust-Opfer errichtet. würdige Denkmäler und Mahnmale gebaut. Das versuchen wir mit der kleinen verbliebenen Anzahl von ehemaligen Ghetto- und Konzentrationslagerinsassen fortzusetzen. Ich denke, wenn wir einmal diese Welt verlassen, kann unsere Generation mit Recht sagen, dass wir einiges dafür getan haben, das Gedenken an die Tragödie der Juden während des Zweiten Weltkriegs zu erhalten.
Haben Sie denn den Eindruck, das wird über Ihre Generation hinaus aufrechterhalten werden können, dieses Gedenken?
Ich war vor ein paar Monaten in Köln und ich sehe, dass man teilweise versucht, über den Holocaust überhaupt nicht zu sprechen. Und ganz viele wissen überhaupt nichts über diese Geschichte. Und dann Folgendes. Zu mir kamen auch schon gestandene Leute und sagten: Hör mal, Roman, warum arbeitest du an diesem Thema? Das ist doch bei uns überlebt. Jetzt ist es doch an der Zeit, über den heutigen Krieg zu sprechen. Wir haben jetzt wieder Veteranen und neue Tragödien. Schließen wir doch das Holocaust-Museum. Gründen wir eine Organisation oder benennen sie um hin zu diesem heutigen Thema. Stellen Sie sich das vor. Damit kommt jemand zu mir, ein Mensch, der 2 Hochschulabschlüsse hat, ein moderner Mensch, und der ist noch nicht einmal alt, vielleicht 50 Jahre. Und in seiner Familie, da sind sein Großvater und seine Großmutter im Ghetto umgekommen. Auf Ihre Frage kann ich also leider nur sagen, dass dieses Thema verschwinden wird.
Warum ist Ihnen nicht nur das Gedenken an die Opfer, sondern auch die Mahnung dieser Tragödie so wichtig in die Zukunft geblickt?
Wissen Sie, auch bei den Russen gab es diesen ganz ernsten Ausdruck: nie wieder. Den kennen Sie ja auch. Nie wieder. Auch in Deutschland, auch bei uns. Wir alle haben immer wieder gesagt: nie wieder. Die Russen haben jetzt gezeigt, dass dieser Ausdruck für sie nicht mehr gilt. Sie sagen, wir können das wiederholen. Und sie haben die Tragödie wiederholt. Ich wohne in Odessa und ich kann mich kaum ruhig hinlegen oder zum Essen setzen. Denn kaum hat man sich hingesetzt, gibt es Luftalarm. Sehen Sie, so haben die Russen gezeigt, dass man es wiederholen kann. Und wie man es macht. Mit dem Volk der Ukraine, in der Mitte Europas, in einem demokratischen Staat, dessen ganzes Volk sie vernichten wollen.
Dass überall in Europa rechtsnationale Kräfte wieder erstarken, wie bewerten Sie das?
Ja, Sie haben recht. Das beunruhigt mich enorm. Wissen Sie, in Köln bin ich in die Synagoge gegangen. Und ich bin daran gewöhnt, frei mit der Kippa durch die Stadt zu gehen oder auch im Talit umherzugehen, bei mir in Odessa. Aber hier habe ich zum Rausgehen einfach automatisch die Tür geöffnet. Ich habe mir dabei nichts gedacht, mit der Kippa rauszugehen. Und da sagte mein Begleiter: Nimm schnell die Kippa ab, sofort, sonst gibt es Ärger. Du wirst angegriffen, vielleicht wirst du sogar geschlagen. Wissen Sie, das passte einfach nicht in meine Vorstellung. So etwas in Deutschland, mitten in Europa, in einem Land mit einer solchen kulturellen Tradition nach dem Krieg, das alarmiert mich sehr. Aber einer meiner Freunde lebt in Amerika. Und er sagte mir, in Amerika ist es noch schlimmer als in Deutschland. Also überall wird es immer schlimmer und schlimmer. Und das beunruhigt mich enorm, dass die Weltgemeinschaft, dass die Politik es nicht schafft, diesen Prozess der Entwicklung des Antisemitismus in ihren Ländern zu stoppen. Aber beruhigt euch doch und lasst uns Juden einfach in Ruhe leben.
Welche Botschaft ist Ihnen für künftige Generationen besonders wichtig?
Dass Frieden auf der Welt ist, dass es keinen Antisemitismus, keine Unterdrückung irgendeines Volkes oder irgendeiner Nation gibt. Lasst uns in Frieden leben, 100 Jahre. Darum bitte ich sehr.
Herr Schwarzmann, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihnen alles, alles Gute.
Vielen Dank. Nochmals danke an Sie und an Deutschland für alles, was es für uns tut.
Heute in 4 Wochen werden wir es aller Voraussicht nach dann auch amtlich wissen, wer die vorgezogene Bundestagswahl gewonnen hat. Aber man braucht kein Prophet zu sein, um jetzt schon sagen zu können, das Thema Migration und Kontrolle der Grenzen wird ein entscheidendes sein für den Ausgang. Im letzten AD-Deutschland-Trend hatten 37% der Befragten Migration als derzeit wichtigstes politisches Thema. Kein anderes lag da drüber. Und vor diesem Hintergrund geht der aktuelle noch Bundestag in die kommenden Sitzungstage mit der Frage, wird es noch vor der Wahl zu verschärften Migrationsregelungen kommen oder nicht? Und wenn ja, wer stimmt dann mit wem zusammen dafür? Claudia Kornmeier.
Es sind ungewöhnliche Zeiten im Parlament. Die Regierung hat hier keine Mehrheit mehr. Eine Mehrheit könnte nun aber ein Vorstoß von CDU-Chef Merz zur Migration finden. Und das sorgt für Unruhe.
Wir werden uns weder von den Sozialdemokraten noch von den Grünen, ganz sicher auch nicht von der AfD, sagen lassen, welche Anträge, welche Gesetzentwürfe wir im Deutschen Bundestag zur Abstimmung stellen. Das, was in der Sache richtig ist, wird nicht falsch dadurch, dass die Falschen zustimmen.
Was zu den Turbulenzen geführt hat, der Merz'sche 5-Punkte-Plan. Dauerhafte Grenzkontrollen, ein faktisches Einreiseverbot auch für Menschen, die um Asyl bitten, mehr Befugnisse für die Bundespolizei sowie eine Ausweitung von Abschiebehaft und Ausreisearrest. Die AfD zeigt sich entzückt.
Das sind Forderungen zur Migrationsbegrenzung, die die AfD ja seit 2017 immer wieder erhoben hat. Das sind eigentlich unsere Forderungen zur Migrationsbegrenzung. Deswegen stimmen wir zu.
Zustimmen will auch die FDP.
Die Vorschläge der Union gehen grundsätzlich in die richtige Richtung. Und deswegen werden wir dem 5-Punkte-Plan der CDU-CSU-Fraktion auch unsere Zustimmung erteilen im Deutschen Bundestag.
Für eine Mehrheit im Bundestag bräuchte es noch weitere Stimmen, etwa von fraktionslosen ehemaligen AfD-Abgeordneten oder dem BSW. Die Unionsfraktion hat in ihrem Antrag vorsichtshalber eine Passage eingebaut, die eine Zustimmung der AfD verhindern soll. Sie wirft der Partei darin vor, Fremdenfeindlichkeit zu schüren. Dabei hatte Merz vollmundig verkündet, ihm sei egal, ob die AfD zustimme. Trotzdem wirbt er ganz explizit für die Stimmen der anderen.
Dann liegt es an der SPD, an den Grünen und an der FDP, zu verhindern, dass es Mehrheiten gibt, die keiner von uns will.
Bei SPD und Grünen will man davon nichts wissen. Sich von den Stimmen der AfD abhängig zu machen, für die SPD ein Tabubruch.
Wenn der stattfindet, dann werden wir überlegen, wie man mit dieser CDU-CSU überhaupt noch umgehen kann.
Und die AfD kann ja ihr Glück kaum fassen. Es ist ja genau der Punkt erreicht, an dem sie die Union immer haben wollte.
Gleichzeitig betonen die Grünen, mit der Union im Gespräch bleiben zu wollen. Die Sozialdemokraten, sie werben noch einmal für eine Zustimmung zu sicherheits- und migrationspolitischen Vorhaben der zerbrochenen Ampelkoalition. Doch dass sich dafür noch eine Mehrheit findet, unwahrscheinlich. Eines scheint aber sicher. Die Debatten im Plenum diese Woche, sie dürften lebhaft werden.
Und was heute noch alles wichtig war, weitere Nachrichten jetzt mit dir, Konstantin.
Seit heute Morgen kehren Zehntausende Palästinenser in ihre zerstörten Heimatorte im Norden des Gazastreifens zurück. Die gut 2 Millionen Einwohner waren durch den Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas in den Süden des Gazastreifens vertrieben worden. Im Rahmen der aktuellen Waffenruhe wurde am Morgen der sogenannte Netzarim-Korridor freigegeben.
Zehntausende Palästinenser sind auf dem Weg in ihre Heimatorte im Norden des Gazastreifens. Ich fühle eine Mischung aus Schmerz, Hoffnung und Freude, zu unseren Häusern zurückzukehren. Auch wenn sie zerstört sind, sind wir in unserer Heimat und auf unserem Land. Im Norden des Gazastreifens gibt es kaum Trinkwasser, kaum Infrastruktur. Dennoch wollen die Menschen ihr Zuhause wieder aufbauen. Das ist unser Haus, es ist ein Trümmerhaufen. Wir haben kein Geld, keine Kleidung oder was anderes mitgenommen. Wir haben hier alles zurückgelassen, unter den Trümmern. Die Rückkehr in den Norden ist ein Teil des Deals zwischen Israel und der Hamas. Im Gegenzug wird diese am Donnerstag 3 weitere Geiseln freilassen. Insgesamt sollen 33 Geiseln in der ersten Phase der Waffenruhe freikommen. Heute wurde bekannt, dass 8 von ihnen tot sind.
Schweden hat nach dem jüngsten Zwischenfall in der Ostsee Ermittlungen wegen schwerer Sabotage aufgenommen. Gestern früh war ein Datenkabel des lettischen Rundfunks beschädigt worden. Es verbindet Schweden mit Lettland. Ermittler gingen an Bord eines verdächtigen Schiffes, das einer bulgarischen Reederei gehört. Diese gab an, einer der Anker sei im Sturm über den Meeresboden geschleift. Die neue chinesische KI-Software DeepSeek hat für Turbulenzen an den Börsen gesorgt und Aktien von KI-Unternehmen wie Nvidia und Infineon einbrechen lassen. DeepSeek ist ein chinesisches Start-up. Die App wurde nach eigenen Angaben deutlich günstiger entwickelt als andere Programme für künstliche Intelligenz und benötigt weniger leistungsfähige Chips. In der Beliebtheit überholte die App inzwischen den KI-Rivalen ChatGPT. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf Mallorca sind 6 Mitglieder der Deutschen Bahnrad-Nationalmannschaft verletzt worden. Lebensgefahr besteht nicht, aber mehrere Fahrer erlitten Knochenbrüche. Nach Angaben des Radsportverbands raste ein 89 Jahre alter Autofahrer frontal in die Gruppe.
Es war letztlich nur eine Frage der Zeit, bis sie auch bei uns ankommen würde. Und als es dann soweit war, konnte keiner ahnen, was dann noch alles auch auf uns zukommen würde, nachdem heute vor genau 5 Jahren die erste Corona-Infektion in Deutschland festgestellt wurde. Der Anfang einer mehrere Jahre dauernden Pandemie. Die meisten von uns haben in dieser Zeit wohl x-mal auf das Ergebnis eines Corona-Tests geschaut und gehofft, es bleibt bei einem roten Strich und damit einer Nicht-Infektion. Was aber haben wir aus der Pandemie gelernt? Was war auch positiv und was war negativ? Versteht, manche Folgen der Erkrankung wirken bis heute nach, genauso wie manche der strengen Abstands- und Besuchsregeln von damals. Michael Heusen.
Auf den Fotos eine glückliche Familie, etwa beim Ausflug auf den Bonner Marktplatz. Und dann Mutter Juliana infiziert sich nach einer Hüft-OP mit Corona. Isolierstation, kaum Besuche möglich. Und keiner erklärt, wie ernst es um die 67-Jährige steht, sagt Tochter Liliana Kurtic. Sie hat all das in einem Buch verarbeitet.
Wir treffen vor dem Krankenhaus meine Schwester, nachdem sie auf der Intensivstation war. Sie kommt auf uns zu. Ich sehe, sie trägt einen Sack. Sie haben meiner Schwester Mamas Kleidung und persönliche Sachen in einem Müllsack mitgegeben. Da war sie noch am Leben.
Nur einzeln dürfen die Schwestern nacheinander einmal kurz zur todkranken Mutter ins Krankenzimmer.
Ich habe nicht realisiert, dass sie sterben wird. 13 Tage nur im Koma, davor war sie 5 Tage auf der Normalstation. Die ganze Zeit über hatten wir keine Ansprechpartner. Und dann am Montag kam der Anruf, dass meine Mutter verstorben ist.
Abschied nehmen die Schwestern am geschlossenen Sarg, bevor er in die Heimat nach Kroatien überführt wird. Eine schier unerträgliche Situation, die sie bis heute belastet. In vielen Krankenhäusern waren sie unsicher, wie sie in solchen Fällen handeln sollen, ob sie wirklich Hygiene- und Abstandsregeln über die Bedürfnisse der Patienten und ihrer Angehörigen stellen können, auch in Eschweiler.
Das war emotional eine belastende Zeit, weil man am Anfang gar nicht wusste, was auf einen zukommt. Man hat die Bilder aus dem Ausland gesehen, aus Italien, und wusste nicht, ob das uns so genauso ergehen würde hier. Und das war schon auch im Team hat man die Anspannung gemerkt, dass das eine belastende Zeit war.
Doch sie haben damals ihren Weg gefunden, wie Angehörige trotz Verbot die Kranken besuchen können. Carsten Watzel musste als Immunologe immer wieder erklären und beraten und sieht manche Maßnahme aus heutiger Sicht anders als damals, zu Beginn der Pandemie.
Man hätte Maßnahmen finden können, die das Risiko noch begrenzt hätten, aber die es trotzdem ermöglicht hätten, dass Leute dann ihre Angehörigen im Krankenhaus oder im Pflegeheim besuchen konnten. Das wissen wir jetzt mit unserem Wissen jetzt. Und deshalb ist auch diese Aufarbeitung wichtig, dass wir das bewerten und sagen, mit diesen Maßnahmen können wir noch sicher mit so einem respiratorischen, also Atemwegsvirus, umgehen.
Doch der Blick, er solle jetzt nach vorne gehen. Man müsse aus dem Umgang mit der Pandemie lernen.
So eine Aufarbeitung, die jetzt gefordert wird, die sehe ich weniger darin, dass man sagt, der oder die hat das und das falsch gemacht, sondern dass wir wirklich sagen, welche Maßnahme hat wie gut gewirkt und welche Nebenwirkungen hatte diese Maßnahme.
Liliana Kurtic beschäftigt der Tod ihrer Mutter bis heute. Warum musste sie so einsam sterben? Sie wünscht sich einen öffentlichen Ort der Trauer für alle Corona-Toten, ein Denkmal an eine Zeit, die nicht nur für sie mit schmerzhaften Erinnerungen verbunden bleibt.
Und dazu jetzt Nadine Bader in unserem Hauptstadtstudio. Nadine, wo stehen wir denn bei der politischen Aufarbeitung der Pandemie?
Also kleinere Aufarbeitungsschritte, die hat es durchaus schon gegeben. Etwa eine Kommission von Bundesfamilien- und Bundesgesundheitsministerium zusammen mit Experten, auch Kinder- und Jugendärzten, die sich angeschaut haben, was hat die Pandemie mit Kindern und Jugendlichen gemacht? Wie haben sich die langen Schulschließungen ausgewirkt? Der Bericht dazu wurde vor etwa 2 Jahren vorgestellt mit dem Ergebnis, dass eben auch nach der Pandemie die psychische Belastung der Kinder und Jugendlichen immer noch sehr hoch war. Und man hatte damals mehr Therapieplätze versprochen. Viel passiert, muss man sagen, ist seitdem nicht. Auch heute noch sind die Wartezeiten etwa 6 Monate lang, also eine lange Zeit. Und was die große, umfassende Aufarbeitung betrifft auf Bundesebene, die ist eben im Oktober letzten Jahres gescheitert. Vor allem, weil SPD und FDP sich nicht einigen konnten, wer eben an dieser Aufarbeitung beteiligt werden sollte, welche Rolle auch die Länder spielen sollten in der Aufarbeitung, die ja bei der Umsetzung der Corona-Maßnahmen auch eine große Rolle gespielt haben.
Und wie stehen denn die Chancen, dass die Politik dieses Thema dann nochmal grundsätzlich angeht?
Also vom Tisch ist das Thema auf keinen Fall. Das zeigt auch ein Blick in die Wahlprogramme. AfD, BSW und FDP etwa fordern einen Untersuchungsausschuss. Interessant ist natürlich auch der Blick auf die Parteien, die eine Rolle spielen könnten bei einer möglichen Regierungsbildung. Und ich denke, eine Einigung zwischen womöglich Union und SPD, aber auch den Grünen, falls sie eine Rolle spielen sollten, könnte einfacher sein, als das eben bisher in der Ampelkonstellation möglich gewesen ist, zusammen mit der FDP. Und sollte es zu keiner Einigung, zu keiner schnellen Einigung nach der Bundestagswahl kommen, dann hat der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angekündigt, sich einzuschalten. Dann möchte er eine Kommission zur Aufarbeitung berufen.
Fest steht auf jeden Fall jetzt schon, die Pandemie hat Gräben in der Gesellschaft hinterlassen. Was hat Corona denn mit unserem Zusammenleben gemacht?
Also wenn man mit Soziologen spricht, dann sagen die einem, es sei Vertrauen verloren gegangen während der Corona-Zeit. Also Vertrauen ineinander, Vertrauen in den Zusammenhalt der Gesellschaft. Und das sei eben auch wichtig für den Zusammenhalt in der Demokratie. Deshalb fordern ja eben auch einige Vertreter des Ethikrats eine umfassende Aufarbeitung. Nicht im Sinne einer Schuldzuweisung, aber eben doch, um mögliche Fehler anzuerkennen und zu benennen. Und was mögliche Gräben in der Gesellschaft betrifft. Wir hatten vor kurzem ein Interview geführt mit einer Pflegekraft, die sich damals gegen eine Impfung entschieden hat. Nicht, weil sie Corona-Leugnerin ist, aber eben, weil sie gesagt hat, sie hätte damals Bedenken gehabt, weil die Impfung noch so neu war. Und sie wollte auch heute noch bei diesem Interview mit uns nicht zu erkennen sein, weil sie eben immer noch Bedenken hat, ausgegrenzt zu werden. Und ich denke, das zeigt eben schon die Gräben, die in der Gesellschaft noch vorhanden sind, die überwunden werden müssen.
Nadine, vielen Dank nach Berlin.
Gern.
Wenn über Menschen mit Behinderung in Museen geredet wird, dann geht es ja meist um die Frage, wie kommt man in die Galerie auch mit dem Rollstuhl rein? Wie sieht es insgesamt mit der Barrierefreiheit aus? Oder gibt es spezielle Führungen für Sehbehinderte? In Saarbrücken werden jetzt ganz andere Fragen beantwortet, und zwar von Menschen mit sichtbaren und nicht sichtbaren Behinderungen, die in der Stadtgalerie als speziell geschulte Kunstguides, also Museumsführer, Besucher durch die Ausstellung führen. Und dabei nicht nur die Kunst erklären, sondern auch helfen, gegenseitig Barrieren abzubauen. Pauline Deichelmann.
Mein Name ist Luca Fiorenza. Ich bin Ihr heutiger Kunstguide.
Es ist ein besonderer Tag für Luca Fiorenza. Zum ersten Mal gibt er als Kunstguide eine Führung in der Stadtgalerie Saarbrücken. Eigentlich arbeitet er in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Geschichte ist aber seine Leidenschaft. Die Ausstellung Prähistorische Idole und Figuren liegt ihm besonders am Herzen.
Ich wollte mitgeben, dass man zum Beispiel nicht alles weiß über die antike Zeit. Das hat auch dann sehr gut gepasst zu der Ausstellung. Und dass die Ausstellung auch sehr inspirierend ist.
Saskia Riedl ist Kunstvermittlerin und hat das Projekt mitorganisiert. Sie und ihre Kolleginnen haben die Kunstguides in einem vierwöchigen Workshop auf ihren Einsatz vorbereitet.
Sie haben sich versucht, so einen persönlichen Zugang zu finden. Was interessiert mich denn daran? Und sie haben auch mit uns so ein bisschen Gestaltungsgrundlagen. Also wie ist denn eigentlich ein Kunstwerk aufgebaut? Was bedeutet sowas wie Komposition?
Die nächste Führung beginnt im Sitzen, auf Augenhöhe. Kunstguide Jennifer Bungert ist jetzt an der Reihe.
Besonders gut gefällt mir die Sonne.
Auch sie wurde angesprochen, ob sie Lust hat, Kunstguide zu werden und war sofort von der Idee begeistert.
Weil es mich interessiert hat, wie das aussieht und einfach rauszukommen, also woanders hin, mit anderen Leuten zusammen.
Also dass das alles quasi passt zum Beispiel.
Mit den Führungen sollen Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung abgebaut werden.
Ich wäre sehr froh, wenn es immer so ein Projekt gibt. Und ich wäre auch bereit, immer, auch jetzt vor so vielen Leuten immer zu sprechen.
Unsere Guides haben das total gut und professionell absolviert und waren haben uns mitgerissen, haben uns ihren persönlichen Blick geteilt.
Die Stadtgalerie hat als Partner des Projekts einen Großteil finanziert. Eine gesonderte Bezahlung gab es für die Kunstguides aber nicht. Überhaupt ist noch unklar, ob sie nochmal zum Einsatz kommen. Die Zuschauer würden sich auf jeden Fall darüber freuen.
Und hoffentlich bis bald.
In manchen Gegenden war man bei den Frühlingstemperaturen heute ja fast schon geneigt, die kurzen Hosen rauszuholen. Claudia, wie geht's da weiter?
Ja, Ingo, die kann man wieder einpacken. Das dauert noch eine Weile, bis wir die wirklich rausholen können. In den letzten Tagen war es ja vor allem im Südwesten ziemlich warm. Das Tief, was jetzt unser Wetter mitbestimmt, heute auch durch Regen, sieht man hier, wie es sich einkringelt. Jetzt noch vor Irland und das reicht mit seinen Wolken weit über Deutschland bis sogar Richtung Südfrankreich. Aus Südwesten hat es jetzt eben ziemlich warme Luft zu uns gelenkt. Aber es kommt immer wieder Wolkennachschub und zwar aus Süden, was bedeutet, dass wir in den nächsten Tagen auch immer wieder mit Schauern zu tun haben, dass es auch häufiger mal regnet. So richtig frühlingshaft ist es schon südlich von uns. Valencia heute 27,1 Grad, Bad Kohlgrub 18,9 Grad im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Also da hatten wir auch fast heute wieder 19 Grad. Die nächsten Tage kommt kühlere Luft zu uns und das dann eher aus Norden bis Nordwesten. Das heißt, Temperaturen gehen runter, aber es bleibt noch leicht wechselhaft. Jetzt in der Nacht zieht letzter Regen erst einmal aus dem Süden ab. Dann kurze Wetterberuhigung. Aus der Schweiz aber kommt schon wieder ein neues Regengebiet, das sich dann morgen im Laufe des Tages bis in Richtung Ostsee ausbreiten wird. Weiter nach Nordwesten sind es nur einzelne Schauer, die fallen. Dafür ist zwischendrin auch immer wieder die Sonne dabei und es gibt längere trockene Abschnitte. Die Temperaturen sinken jetzt in der Nacht auf Werte von meist 8 bis 2 Grad, 1, 2 Grad in den höheren Lagen. Morgen Nachmittag dort, vor allen Dingen im Südosten Bayerns, wo es häufig und lange regnet, 3, 4 Grad. Sonst aber im Südwesten schon wieder bis zu 12 Grad. Die nächsten Tage bringen Schauerwetter, wobei es im Süden am Mittwoch und Donnerstag längere Zeit trocken ist. Da nochmal bis zu 12 Grad, sonst dichtere Wolken und ab und zu etwas Regen. Auch am Donnerstag aus Nordwesten wieder ein neues Regengebiet, das hereinkommt mit Schauern. Temperaturen dann nur noch im Südosten bis zu 12 Grad. Und so Richtung Wochenende kommen wir dann eher wieder in den Bereich, was jetzt normal wäre, also so 5, 6 Grad.
Also kurze Hosen wieder wegpacken. Vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit der Erinnerung an die Befreiung von Auschwitz, heute vor 80 Jahren.
Ja, und zwar in einem Film über einen Holocaust-Überlebenden und seine Nachkriegserfahrungen in Westdeutschland.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin einen schönen Abend noch. Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.